herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Carina Lück und Burkhard Sommer von PwC bei mir zu Gast, mit denen ich diskutiert habe, wie man globale Supply Chains im Krisenmodus managt. Los geht's. Hallo Carina, hallo Burkhard, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Vielen Dank.
Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schönen Dank, dass ihr dabei seid. Ich möchte heute mit euch über Lieferketten und Supply Chains im Krisenmodus sprechen. Das klingt so ein bisschen so wie ein Thema, was man schon mal gehört hat, aber ich glaube, heute, Oktober 2025, haben wir eine ganz, ganz spezielle Situation. Es gab auch schon Bedrohungen und Gefahren und Risiken für die Lieferketten in den letzten 3-4 Jahren. Das haben wir alle verfolgt, aber ich glaube, Status heute, die Situation, so wie sich heute darstellt, ist nochmal was ganz, ganz Besonderes. Deswegen möchte ich da heute mit euch nochmal tief eintauchen und besonders auch daran eintauchen, was man als Supply Chain und Logistikverantwortlicher auf Seiten von Industrie oder Handel oder als Logistikdienstleister machen kann in solchen Situationen. Also wirklich Handlungsempfehlungen, wie man mit solchen Krisensituationen, mit diesen Bedrohungen für unsere Lieferketten umgehen kann. So, ihr seid beide bei PwC beschäftigt, aber vielleicht für die Zuhörenden noch ein bisschen als Verständnis, damit wir besser verstehen können, mit welchem Blick ihr auf dieses Thema schaut. Ganz kurze Beschreibung. Carina, was machst du genau bei PwC und wie schaust du auf dieses Thema?
Ja, super. Danke dir, Boris, für die tolle Einleitung. Ich bin Carina Lück, Direktorin, mittlerweile seit 11 Jahren beim PwC und war davor auch in der Industrie. Und ich komme aus dem Lieferkettenumfeld. Also ich habe Supply Chain Management studiert und eigentlich auch nie was anderes gemacht, weder in der Industrie noch in der Beratung. Mache das also mit Herz und Seele und da gehören natürlich auch Disruptionen dazu. Bin bei PwC Deutschland am Standort Mannheim und da im Operations Transformation Bereich. Das heißt also, betreue Kunden ganzheitlich, wenn es darum geht, große Transformationen in der Lieferkette zu machen, digitale Exzellenz umzusetzen oder halt auch eben mal mit Krisen und Konflikten in dem Bereich umzugehen.
Sehr gut. Und Burkhard, wie sieht es bei dir aus? Auch dein Leben lang Supply Chainer, beziehungsweise von der Pike auf gelernt?
Nein, gar nicht, sondern eher durch Zufall und durch Begeisterung in das Thema hineingekommen. Burkhard Sommer, seit 20 Jahren bei PwC, seit über 20 Jahren, leite als Partner das Maritime Kompetenzzentrum von PwC mit annähernd 120 Kollegen über alle Fachbereiche, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung, die sich im maritimen und Transport- und Logistikumfeld spezialisiert haben. Wir betreuen und beraten also Mandanten über wie unter Wasser, in der Nähe des Hafens, wie letztendlich dann weiter ins Hinterland, bei Transformationen, bei Transaktionen, beispielsweise DSV, DB Schenker beraten, aber eben auch natürlich international viele Reedereien, Werften, Terminalbetriebe, Zuliefererbetriebe für die maritime Industrie, genauso wie Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen im maritimen Umfeld, auch in strategischen Fragestellungen. Und das gibt so ein bisschen den Link, warum ist das Thema so relevant? Weil natürlich Deutschland als Import-Exportland sehr stark vom maritimen Handel abhängt, wie letztendlich ganz Europa. Und deswegen ist natürlich die derzeitige Bedrohungslage, die wir überall sehen, auch eine besonders schwierige, weil mehrere Faktoren, eben nicht nur Einzelfaktoren wie in der Vergangenheit, sondern zahlreiche Faktoren zusammenkommen und dieses Klima der Unsicherheit schaffen, was wir in diesem Maße, in dieser Ballung vielleicht in den letzten Jahren, trotz der vielen schwarzen Schwäne, die wir gesehen haben, so eben nicht gesehen haben.
Ja, gut, dass du nochmal darauf hinweist. Also der Fokus heute soll auf maritime Logistik und Supply Chains, alles was mit globalem Welthandel und maritimer Wirtschaft zu tun hat, liegen. Klar könnten wir tausend verschiedene Fokus legen, aber lass uns heute den Fokus darauf legen, denn das ist auch eure Kernkompetenz, zumindest deine, Burkhard. Und du, Carina, kannst natürlich da auch noch viel dazu beisteuern. Aber Burkhard, lass uns gleich da bei diesem Thema bleiben. Du sprichst von nicht einem einzigen Faktor, sondern ein ganzer Strauß sozusagen, ein ganzes Bouquet von verschiedenen Bedrohungen, die auch relativ neu sind in der Art und Weise und in der Form, wie sie sich jetzt darstellen. Fang mal an zu beschreiben, was für dich so gerade neu ist, diese Situation jetzt, wo wir es aufnehmen, Oktober 2025. Was sind so die großen, wichtigen Bedrohungen, Herausforderungen, die auch vor allem neu sind in dem Kontext?
Also wir sehen, glaube ich, dass sich das Thema Geopolitik mehr als in den vergangenen Jahren direkt auf die Logistikketten auswirkt. Wenn wir beispielsweise, und das gerade ist der offensichtlichste Blick, Richtung USA schauen, die Entscheidungen, die dort getroffen oder vorbereitet werden und damit natürlich dann Warenströme entweder schon vorweggenommen, Einfluss sozusagen auf die Warenströme genommen wird oder eben danach erhebliche Auswirkungen, beispielsweise bei der Einführung von Strafzöllen bzw. Strafgebühren bei der Verwendung bestimmter Schiffe aus bestimmter Fertigung, beispielsweise aus China, sei es letztendlich dann Einfuhrzollbestimmungen, die sich immer ändern. Das schafft natürlich ein Klima der Unsicherheit, was wir in diesem Maße so nicht hatten und ist im Grunde genommen ja ein Ergebnis von auch globaler Machtpolitik, von globaler Handels- und Machtpolitik, die wir eben so in der Vergangenheit in dieser Stärke nicht wahrgenommen haben. Immer gab es schon Zölle, keine Frage. Aber die Zölle jetzt noch gezielter als in der Vergangenheit und auch in einer Kurzfristigkeit einzusetzen, um bestimmte Ergebnisse in Verhandlungen erzielen zu wollen, das ist mit Sicherheit eine neue Komponente. Dann haben wir natürlich eine Vielzahl, nenne ich mal das Ganze, von Altproblemen, die uns schon seit einem Jahr und teilweise länger begleiten. Die Schifffahrt hängt immer an Bottlenecks. Irgendwo gibt es historisch gesehen immer Passagen, wo es wirtschaftlich Sinn macht, diese zu passieren, weil man dadurch Wege verkürzen kann. Der Suezkanal ist ein solches Bottleneck. Um da aber hinzugelangen, muss man mittlerweile durch eine sehr gefährliche Zone. Wir haben auch gerade letzte Woche wieder den tragischen Fall gehabt, dass Seeleute ums Leben gekommen sind, weil ein Schiff angegriffen wurde, eben vermeintlich von Houthi-Rebellen und ernsthaft beschädigt wurde. Und insofern sind natürlich auch die Seewege in diesen Bereichen besonders betroffen durch eben die Gefährdung von Terror oder von Piraterie. Piraterie ist, auch wenn wir es heute im klassischen Sinne nicht mehr so hören, auch nicht weg sozusagen aus dem Risikomix, aus dem Bouquet, wie du es genannt hast, sondern es begleitet uns leider auch nicht nur in der Nähe von Afrika, sondern auch letztendlich in Südostasien als dauerhaftes Thema. Und natürlich wirken sich die derzeit mehr oder weniger heißen oder warmen oder teilweise immer wärmer werdenden Konflikte auch auf die Handelsrouten aus, sei es beispielsweise im asiatischen Raum, wo man in der Presse verfolgen kann, dass dort die Konflikte beispielsweise zwischen chinesischer Küstenwache, Marine, den Philippinen oder auch anderen Anrainerstaaten dort an Intensität zunehmen. Da möchte man eben auch mit Handelsschiffen nicht unbedingt dann in der Nähe sein oder durchfahren. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn man sich Seegebiete anschaut, wie zum Beispiel das Schwarze Meer. Wenn man sich Seegebiete anschaut, wie letztendlich den Golf, den Persischen Golf, die Straße von Hormuz, die auch immer wieder ein Engpass ist und damit ein Risiko bietet, dass Schiffe dort in Konflikten zu Schaden kommen können. Das alles ist in seiner Ballung, und dann gibt es natürlich auch eine spezielle Situation derzeit in der Ostsee, ist in seiner Ballung neu. Jeder Konflikt für sich hat eine eigene Historie, aber in der Ballung, im Zusammenkommen ist das neu und stellt eben sowohl Transport- und Logistikunternehmen, dann natürlich auch speziell die Reedereien, aber auch die Kunden der Reedereien wie auch Logistikunternehmen für besondere Herausforderungen, gerade wenn sich, wie wir das Covid gesehen haben, jetzt Lieferungen auch verzögern können. Vielleicht sogar von wertvollen Rohstoffen.
Die erste Frage, die sich mir in diesem Kontext stellt, ist, dass ich mich jetzt wundere, wie Logistik-Supply-Chain-Verantwortlicher tatsächlich da den Überblick behalten kann. Also klar, gibt es Experten wie euch beispielsweise, die auf das Thema schauen, die sich täglich damit befassen, aber für jemanden, der wirklich im operativen Geschäft ist und da festhängt, wie kann es so einem gelingen, diese Zusammenhänge zu verstehen und da auch wirklich vorausschauend zu agieren, oder schmeißt man irgendwann die Hände über den Kopf und sagt, ich verstehe das alles nicht mehr, ich reagiere einfach auf das, was da kommt. Wo ist hier noch für irgendjemand so eine langfristige Planung möglich und Gesamtverständnis dieser ganzen Faktoren, die du gerade beschrieben hast?
Ich glaube, wie du gesagt hast, das ist eine besondere Herausforderung. Ich glaube, wir haben das Glück, dass viele Logistikverantwortliche auch Logistikverrückte, Logistikbegeisterte sind, die das Thema wirklich leben und lieben, und dass es ihnen deswegen vielleicht leicht fällt, trotz der vielen Anforderungen derzeit, Informationen zusammenzutragen, vielleicht auch neben der regulären Arbeitszeit sozusagen das Ganze zu verfolgen und da am Ball zu bleiben. Aber es ist eine Herausforderung, keine Frage. Und den kann man, glaube ich, nur begegnen, indem man sich eine sehr breite Informationsbasis schafft. Sei es, dass man letztendlich die gängigen Logistikkanäle letztendlich nutzt. Sei es, dass man im stetigen Austausch mit Kollegen, auch anderer Unternehmen ist, dass man den entsprechenden Austausch auch zu Sicherheitsbehörden, wenn wir zum Beispiel das Passieren von bestimmten Routen etc. im Logistiktransport nehmen, dass man auch da diesen Austausch sucht. Die Arbeit ist komplexer, sie ist umfangreicher geworden und sie ist halt, das muss man leider sagen, führt zu einem deutlichen Mehraufwand, auch Seiten der Logistikverantwortlichen. Wie gesagt, bisher haben wir gesehen, dass viele das noch managen konnten, aber man sieht natürlich die Einschläge, die Zeit werden kürzer, auch die Reaktionszeiten werden kürzer, und das stellt ganz besondere Anforderungen an die entsprechenden Verantwortlichen.
Carina, dir noch was anzufügen? Hast du schon bemerkt, dass Organisationen darauf reagieren, dass sie beispielsweise das Anforderungsprofil von Leuten irgendwie nochmal verändern oder bestimmte Stabsstellen einrichten oder Leute wirklich dafür abstellen, verpflichten, solche Dinge zu bewerten und Risikoanalysen zu machen und mehr Supply Chain Risk Management zu betreiben und solche Dinge? Ist das schon erkennbar?
Tatsächlich ja. Ich fange mal von oben an, kaskadiere das so ein bisschen runter. Ich bin Teil des Trade Office bei uns in PwC Deutschland. Das heißt also gerade jetzt, Burkhard hat es angesprochen, das Thema Handelskrieg, Handelskonflikt ist ja ein geopolitisches Ereignis. Und daran war halt eben auch nochmal so ein bisschen dargestellt. Eigentlich gab es früher immer einen gewissen Zyklus von Ereignissen und eine Erholungsphase, eine Transformationsphase und eine Time to Recover und dann ein Time to Market. Und die Unternehmen hatten Zeit, sich zu erholen. Und das ist eigentlich nahezu ausgeblieben, weil die Disruption und die Ereignisse so regelmäßig stattfinden, dass es eigentlich kaum noch diese Time to Recover gibt und die Transformation zu einem Dauerzustand wird. Und das heißt also nicht nur wir gründen solche, ich nenne sie jetzt mal Taskforce, sondern wir sehen tatsächlich jetzt auch gerade in dem Umfeld des Handelskonflikts, weil auch natürlich enorm viel Geld und Kosten dort im Raum stehen, dass Unternehmen solche Taskforce gründen. Ich habe tatsächlich erst heute Morgen mit einem großen Unternehmen gesprochen, die tatsächlich auch ein eigenes Risikomanagement haben, bezogen einmal auf Geopolitik, auf Wertschöpfungskette und auf Cyberrisiken. Denn auch das sind ja Attacken, die auch deutlich häufiger vorkommen und werden. Und dementsprechend rüsten sich die Unternehmen schon. Was wir generell immer empfehlen, neben dem, was Burkhard schon sagte, sich einfach zu informieren. Und wir merken auch, dass die Leute auch wirklich gerne sich informieren, weil das so ein bisschen auch was Privates ist und ja, auch eigentlich in das Privatleben ja schon reindrückt und jeden betrifft und nicht nur Unternehmen, ist, dass wir wirklich erkennen, okay, Transparenz zu schaffen mit den richtigen Daten über deine Wertschöpfungskette ist enorm wichtig. Weil dadurch gewinnst du einfach Zeit, um auch Entscheidungen zu treffen. Und ich muss persönlich sagen, als Beraterin dachte ich eigentlich, dass wir diese Resilienz, sage ich jetzt mal, dieses Wachrufen eigentlich schon zu der Corona-Zeit erreicht haben, muss aber erschreckenderweise sagen, dass das leider nicht so gekommen ist, wie ich eigentlich gedacht hätte, dass Unternehmen sich eben genau auf diese Resilienz vorbereiten. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo man merkt, der Druck steigt.
Und vielleicht ergänzend dazu, nun haben wir ja gerade im Transport- und Logistikbereich auch das Phänomen, dass wir ein sehr fragmentiertes Angebotsfeld haben. Das heißt, die Unternehmen sind teilweise auch sehr, sehr klein. Natürlich hat man, wenn man ein großes Unternehmen hat, auch die entsprechenden Ressourcen, dort Kräfte freizustellen und sich auf entsprechende, ja, ich sag mal, Krisen vielleicht damit vorzubereiten. Kleinere Unternehmen, beispielsweise kleinere Speditionen etc., werden das normalerweise nicht haben. Und gerade die sind aber auch ein ganz wichtiger Bestandteil natürlich der Logistikkette. Die müssen sich also auch informieren und für die ist das eine besondere Herausforderung.
Okay, nächste Frage, wie geht man am besten damit um? Wenn du ein mittelständischer, mittelgroßer oder kleiner Logistikanbieter bist, meinetwegen aus Deutschland, der aber international tätig ist und sowieso schon große Kostenzwänge hast, du hast gerade ein Sparprogramm durchgefahren und musst mit weniger Leuten auskommen, du hast einen Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Wie ist das stemmbar?
Schwierig. Es wird dazu führen, dass noch mehr Stunden sozusagen auf dem eigenen Leistungszettel dann dazukommen, indem man eben dann versucht, entsprechend diese Informationsquellen zu erschließen, sei es Fachveranstaltungen anzuzapfen, sei es letztendlich, wie eingangs geschildert, mit Marktbegleitern ins Gespräch und in Austausch zu kommen, vielleicht sich auch zusammenzutun als kleinere, um dort Ressourcen zu bündeln, um Informationen noch zu teilen, wie geht man mit bestimmten Entwicklungen um. Aber wie gesagt, die Herausforderung bleibt, keine Frage. Wie du schon gesagt hast, wenn ich unter Kostendruck stehe, habe ich nicht die Ressourcen, dann noch jemanden dafür einzustellen, der sich speziell mit diesem Thema, was sehr zeitintensiv sein kann, auseinandersetzt.
Mhm. Noch eine weitere Frage, die sich mir stellt, die kam ja vorhin gerade, als du beschrieben hast, dieses Hin und Her in Bezug auf Zölle. Man sagt ja immer, ja, wer besonders schnell reagieren kann, wer flexibel ist, wer sich schnell anpassen kann, der ist im Vorteil. Aber so einer Situation, wo du gar nicht genau weißt und wo sich vor allem die Situation von einem zum anderen Monat oder von einem zur anderen Woche auch völlig anders darstellen kann, ist vielleicht der, der viel zu früh losgesprungen ist und Veränderungen vorgenommen, Produktionsverlage und so weiter und so fort, eigentlich im Nachteil. Deshalb ist Speed heutzutage noch wichtig oder ist es was anderes, worauf es ankommt? Denn ich kann mir denken, dass wenn man da viel zu früh geschossen hätte, als große Zahlen im Raum standen, was für Zölle auf uns zukommen, wenn man da zu früh gesprungen ist, hat man eventuell zu früh geschossen. Dazu gerne eure Meinung.
Ich glaube, das ist tatsächlich so, zu früh gibt es da nicht, denn in der Regel eine Produktionsverlagerung macht man ja auch nicht mal eben so. Mal abgesehen von den Investitionen bedarf das ja auch eine gewisse Vorarbeit, Analyse und auch ein bisschen Research, die man eigentlich betreiben muss. Aber was man definitiv machen kann, und wir haben es so ein bisschen so diese No-Regret-Moves genannt, also schau dir erstmal an, vorher gab es keinen Zoll, dann hast du eigentlich überhaupt die richtigen Zolltarife mal angewandt. Da gibt es schon die ersten Themen, wo du eigentlich super schnell Gewinne und easy Quick Wins, wie man so schön sagt im Englischen, eigentlich bekommen kann, ohne dass du eigentlich viel machen musst. Aber du nutzt die Zeit. Dann das Thema Transparenz schaffen, also einfach sich mal über sein aktuelles Netzwerk, wir nennen es auch ganz gerne Netzwerkanalysen, also wo sind meine Standorte, wo bin ich denn betroffen, wo kommen denn eigentlich meine Waren her? Also damit habe ich ja noch keine Zeit verloren und noch keine Entscheidung getroffen, wenn ich aber das schon mal mache und nicht dort sitze und warte, plus sogenannte, ich bereue es nicht oder no regret moves, also wo kann ich denn sonst noch entlang der Wertschöpfungskette einfach Kosten sparen, die ich mir hole als Ballon für eben zusätzliche Kosten. Und natürlich bleibt immer die Glaskugel, die haben wir nie, gerade nicht bei den geopolitischen Ereignissen. Was passiert als nächstes? Welche Zölle kommen dann noch? Wie geht man jetzt mit solchen Doppelzoll, sage ich jetzt mal, Abkommen zum sektorialen und eben den länderspezifischen? Wo greift da was ineinander und was zählt? Da gibt es ja auch noch ganz viele Unklarheiten, die selbst die USA ja noch gar nicht beantworten kann.
Carina, du hast eben richtigerweise darauf hingewiesen, dass so eine Produktionsverlagerung natürlich Jahre manchmal dauert, bevor man sowas richtig plant und durchführt. Aber ist denn jetzt schon zu erkennen, dass große Produktionsverlagerungen stattfinden werden? Sind die auf dem Weg? Also ich kann mir vorstellen, dass die Karten ja irgendwie neu gemischt werden jetzt. Ne? Ist China noch der richtige Produktionsstandort? Soll man es in den USA machen? Vielleicht doch lieber in Europa? Vielleicht auch lieber umgekehrt? Ja. Viele Fragen, die im Raum stehen. Ist jetzt schon zu erkennen, dass sich grundlegend Dinge verschieben? Und in welche Richtung geht das da gerade?
Also was man auf jeden Fall erkennt zum einen ist, dass es neue Freihandelsabkommen gibt. Das heißt also, man versucht auch andere Märkte neben USA zu erschließen und zugänglicher zu machen für europäische und deutsche Unternehmen, um dort auch ja einfach ein größeres Marktpotenzial und Volumen vielleicht so ein bisschen zu ausbalancieren und zu tarieren. Das zum einen, dann sehen wir gerade in speziellen Bereichen, ich war jetzt erst auf einem Branchentreffen im MedTech-Bereich, das ist natürlich auch eine enorm wichtige Industrie, weil 70% des Volumens aus dieser Industrie in den USA kommt eigentlich gar nicht aus USA. Das heißt also, da ist natürlich auch ein extremer Bedarf. Und dort sehen wir, dass Unternehmen bereits ankündigen, entweder Kapazitäten, die sie bereits haben, aufzustocken in den USA oder tatsächlich auch darüber nachdenken, gewisse Produktionskapazitäten neu aufzubauen. Da sind auch führende Unternehmen, die das schon angekündigt haben, auch in der Presse, in der Fachpresse. Das sieht man und liest man tatsächlich. Das ist sicherlich eine Bewegung. Dann, Burkhard hat es schon ein bisschen angerissen, also gerade Klein- und Mittelständler, die es natürlich besonders hart trifft, werden wahrscheinlich auch durch so Merger Acquisitions oder vielleicht auch Portfolio-Veränderungen tatsächlich in Richtung Services, die hinzukommen, nicht nur Produkte ergänzt. Das heißt, wir sehen da durchaus solche Bewegungen und es ist auch mit Sicherheit nochmal sehr industriespezifisch unterschiedlich.
Und vielleicht als Ergänzung dazu, wir haben jetzt immer den Blick Richtung USA sehr stark gehabt, aber wir haben natürlich als überhaupt produzierende oder als Handelsnationen und auch Produktionsnationen immer einen starken Blick Richtung China gehabt. Die Produktion der letzten Jahrzehnte ist ja in China erfolgt immer noch in China. Und mit den, ich sag mal, politischen Veränderungen der letzten Jahre hat sich ja auch eine gewisse Bewegung etabliert, zu schauen, wie man im asiatischen Raum andere Produktionsnationen, andere Produktionsstätte noch weiter nutzen kann. Das heißt also, es ist zu einer Verlagerung von Produktionskapazitäten aus China in andere Länder Südostasiens und Asiens gekommen, sei es Vietnam, sei es letztendlich Thailand und so weiter, die sich dort entsprechend als nicht zweites Standbein, das wäre angemessen gemessen der Größe von China und der Produktionskapazität etwas vermessen, aber als Alternative angeboten haben. Da haben wir also sehr viele Investments in diesem Bereich gesehen. Man muss aber sagen, wir haben uns das mal intensiv angeschaut, wo rein wird investiert und wem gehört denn dann sozusagen die Produktionsstätte in den genannten Ländern. Und häufig genug kommt man dann in der Kette wenn man verfolgt, wer ist Eigentümer, dann doch wieder letztendlich bei chinesischen Eigentümern raus. Das heißt, man hat den Move gemacht zu sagen, ich möchte mich unabhängiger von China aufstellen, aber aus verschiedenen Gründen bin ich am Endeffekt dann doch wieder bei einem chinesischen Unternehmen, aber unter einem anderen Label in einem anderen Land gelandet. Und das ist so ein, vielleicht nicht ein Witz der Geschichte, aber das ist etwas, was man dann sich, glaube ich, sehr genau anschauen muss, wenn man solche Verlagerungen auch in Asien vornimmt, wer ist da letztendlich dann auch im Driver Seat.
Und auch da wieder die Frage, Kapazitäten vom großen Konzern, kann ich noch verstehen, dass man da die Marktexpertise hat und verschiedene Märkte bewerten kann oder mal verschiedene Dinge ausprobiert. Mittelständler, ganz anderes Thema, viel kleiner aufgestellt, vielleicht nicht die Ressourcen, vielleicht nicht das umfängliche Marktverständnis von einem Markt wie Asien. Auch da Ratschlag von euch, wie man damit umgehen kann.
Also mit Sicherheit sehr wichtig ist es, dort ein Netzwerk vor Ort aufzubauen. Teilweise gibt es ja auch Netzwerke, die sich beispielsweise auch aus den deutschen Handelskammern in die entsprechenden Länder etabliert haben, die Ansprechpartner vor Ort haben, die dort auch eine gute Beratung bieten, wie man dort die ersten Schritte unternehmen kann. Teilweise sind diese Länder aber auch mittlerweile so aufgestellt, dass sie natürlich eine Attraktivität für ausländische Investoren haben oder darstellen möchten und bieten deswegen auch entsprechende, ja, sagen wir, Willkommensservices an, die die ersten Schritte im Land erleichtern können. Und das ist gerade für Unternehmen, die kleiner sind, die mittelständisch geprägt sind. Und wir haben einige auch sehr große Mittelständler, das muss man natürlich auch betrachten, aber eben so das, was wir uns sozusagen unter kleinen mittelständischen Geschäft vorstellen, die haben natürlich über solche Wege die Möglichkeit, dort sich einen Eindruck vom Land, von den Bedingungen zu verschaffen und natürlich hier in Deutschland dann mit den entsprechenden auch Fachleuten ins Gespräch zu kommen für eine solche Verlagerung, für derartige Geschäfte, gerade was politische Sicherheiten angeht, was eben auch den Aspekt Rechtssicherheit angeht, den man natürlich bei so Investitionen in verschiedene Länder immer mitdenken muss.
Ja, vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist ein bisschen die Tatsache, dass es heutzutage besonders für große Unternehmen, besonders große, sichtbare Unternehmen, ein Risiko sein kann, wenn ich zwischen die Fronten gerate und schnell mal in der Zielscheibe von politischen Entscheidungen auftauche, gerade wenn ich mich für einen bestimmten Markt, beispielsweise für Nordamerika, für USA, committe oder für Asien committe. Und da kann man schnell mal zur Zielscheibe werden. Ich will damit sagen, dass man auch diese politische Sensibilität im Auge behalten muss, die es vorher auch so auf diese Art und Weise noch gar nicht gab. Also es gibt Unternehmen, die also bewusst Entscheidungen treffen müssen und gucken, wie reagieren denn bestimmte politische Player auf diese Reaktion? Ist das safe oder komme ich da ins Kreuzfeuer, wenn ich jetzt ankündige, eine Produktion von A nach B zu verlagern, beispielsweise?
Ich muss natürlich auch dazu sagen, das geht auch ein bisschen mit deinem jetzigen Kommentar und der Frage davor einher. Was man halt sieht, gerade eben bei vielleicht den Mittelstand und was ich auch nur empfehlen kann, ist immer mehr Allianzen und Partnerschaften. Das hilft auch sicherlich, also Zusammentun aus der Industrie mit anderen Unternehmen, eben auch Mittelständlern oder Kleinen, auch im Angang solcher, ich sage jetzt mal, Arbeitskreise, die sich damit beschäftigen, Informationen zu sammeln, auszutauschen und eben auch ein politischer Angang, wo man vielleicht auch in eine gemeinsame Kommunikation und vielleicht damit dann auch in einer anderen Stärke auftreten kann. Weil eins ist klar, ich meine, unsere Produkte werden schon auch noch geschätzt und benötigt auf der Welt. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten und auch dafür sorgen, dass wir da weiter so einen Wettbewerbsvorteil erreichen können. Und wenn man daran arbeitet mit Zusammenarbeit, Allianzen, Partnerschaften, ist das, glaube ich, schon auch ein stärkeres Signal, was man senden kann.
Guter Hinweis. Jetzt wird ja ganz, ganz viel davon geredet und wir haben es jetzt in diesem Gespräch auch getan, dass Produktionsverlagerungen im Zweifel immer aus Europa weg in die USA oder aus Europa weg nach Asien stattfinden. Gibt es denn überhaupt noch gute Gründe und gute Argumente für den Standort Europa, für den Standort Deutschland? Gibt es irgendwann eine Phase, wo wieder wirklich der Standort hier wieder Hochkonjunktur hat? Gibt es gute Gründe, eine Produktion wieder hierher zu verlagern?
Mit Sicherheit das im Schnitt immer noch hohe Ausbildungsniveau, was wir in Europa haben. Klar geht das einher mit auch entsprechenden Kosten, was die entsprechenden Ressourcen dann kosten. Aber mit Sicherheit das Ausbildungsniveau ist ein Argument. Das andere Argument sind auch strategische Gründe des Nearshorings, wie es immer so schön auch jetzt, um im Englischen zu bleiben, genannt wird. Bestimmte auch systemkritische, zum Beispiel Fertigungen, auch wieder nach Europa zurückzuverlagern und oder dort zu etablieren. Ein Beispiel ist eben Halbleitertechnologie, wo wir uns sehr stark in den vergangenen Jahren darauf verlassen haben, dass die Transportwege aus USA genauso wie aus Asien funktionieren und man dann entsprechenden Zugriff auf die Technologie hat. Wir sehen jetzt, wir müssen halt für bestimmte Bereiche, die übergreifend auf die gesamte Produktionsindustrie wirken, diese Kapazitäten auch in Europa schaffen. Und wir haben mit dem Ausbildungsniveau, was wir haben, wie gesagt, eine gute Voraussetzung. Auch ansonsten, was Rechtssicherheit, Lebensstandard etc. angeht, haben wir gute Voraussetzungen. Wir müssen letztendlich nur schauen, dass das Ganze Zeit braucht. Eine Verlagerung passiert nicht von heute auf morgen. Und ich werde auch nicht die notwendige Anzahl von Mitarbeitern in einer Region kurzfristig qualifizieren können, bestimmte Leistungen auf einem gleichen Niveau durchzuführen, wie es vielleicht in einer Region möglich ist, die das Ganze schon seit 10, 20 Jahren überwiegend macht. Und deswegen ist es eher ein, wir müssen uns schnell bewegen, wir müssen jetzt reagieren, damit wir in mittelfristiger Sicht eine entsprechende Unabhängigkeit wieder erreichen können.
Jetzt ist ja sehr, sehr häufig von diesem Ansatz des Local for Local, wird ja häufig beschrieben, dass also in den bestimmten Regionen für die Region dort produziert wird und da auch Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Burkhard, du bist ja Fachmann, wenn es um maritime Logistik geht. Hat das letztlich zur Folge, dass wir tendenziell weniger maritime Transporte, also Überseetransporte per Schiff, per Container sehen, weil halt sehr, sehr viel Local for Local produziert wird und nicht mehr diese großen Mengen an Waren von Asien nach Europa oder von Europa in die USA beispielsweise verschifft werden? Ist das ein Trend, den du erkennen kannst oder nicht?
Ich würde Ihnen dann mal den Begriff von Regional of Regional sozusagen ändern. Würde ich das unterstützen. Wenn wir wirklich sagen, Local für Local, ist es vielleicht sehr klein gedacht. Weil viel, was wir früher letztendlich als Ladungsmenge vielleicht im großen weltweiten Verkehr zwischen Asien, Europa, USA gesehen haben, verlässt die Region, in der sie dann erzeugt wird, sozusagen gar nicht mehr. Das hat natürliche Gründe. Das Lebensniveau, der Wohlstand in bestimmten Regionen steigt. Das heißt also, in dieser Region werden mehr Waren auch konsumiert, selbst verbraucht. Im Konkreten, bestimmte Waren oder viele Waren verlassen Asien gar nicht mehr, sondern der innerasiatische Handel der Nationen untereinander wird stärker nehmen zu, je mehr dort auch sich zum Beispiel eine wohlhabende Mittelschicht ausprägt mit einem entsprechenden Konsumverhalten. Das ist also weniger aus dieser strategisch geprägten Überlegung heraus, sondern schlichtweg gesagt eine Entwicklung, die sich aus dem Wohlstandsgewinn zum Beispiel in Asien ergibt und natürlich einhergehend mit einem gewissen Bedeutungsverlust Europas zum Beispiel, wenn man das direkt gegenübersetzt.
Mhm. Burkhard, wenn du dir die großen Logistikdienstleister anschaust, die sind natürlich auch von dieser Situation betroffen, müssen auch entsprechend reagieren. Kommt bei denen das zukünftige Wachstum dann eher aus ganz anderen Regionen als Europa? Und ist Europa sozusagen, ein absteigender Ast ist ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ein gesättigter Markt, und kommt das Wachstum eher aus ganz anderen Märkten dann?
Also es ist zu erwarten, dass der Wachstumstreiber wahrscheinlich, das ist ja immer der Blick in die Glaskugel, viel aus der Entwicklung im asiatischen Markt mitgeprägt sein wird. Auch, ich nenne es mal der Bereich dazwischen, Middle East, Indien etc. Auch das können entsprechende Wachstumsfaktoren sein. Solche, die wir ja gerne aus europäischer Sicht vielleicht manchmal aus dem Blick verlieren. Und wie du schon gesagt hast, natürlich gucken wir in Europa auf einen gesättigteren Markt, der aber einen jetzt schon immerhin sehr hohen Grundumschlag hat. Also natürlich werden wir nicht so stark wachsen wie andere Nationen, wo auch der Wohlstandszuwachs deutlich stärker ist. Wir werden aber vielleicht es doch schaffen, leichte Wachstumstendenzen auch in Europa wieder zu erzeugen, die auf einem ganz anderen Niveau sozusagen dann weitergehen. Also der europäische Markt verliert nicht seine Bedeutung, aber er wird im weltweiten Zusammenspiel etwas weniger stark gewichtet sein, als es vielleicht in Zukunft der asiatische Markt, der innerasiatische Handel beispielsweise sein wird. Und da die Logistiker international agieren, sind die natürlich auch in diesen Märkten entsprechend vertreten und werden dort auch das entsprechende Wachstum realisieren.
Karina, dem noch was anzufügen?
Ja, also ich würde dem völlig zustimmen. Und was man vielleicht auch noch hinzufügen kann, dass es vielleicht auch so eine Art europäische Richtung Ostenbewegung gibt, gerade auch jetzt im Bereich Landwirtschaft zum Beispiel sehen wir das ja auch. Da hängt ja auch ein bisschen Logistik dahinter. Und da merken wir halt allein durch den Klimawandel und die Erderwärmung, dass eben die südlichen Länder tatsächlich teilweise zu heiß sind für gewisse Dinge, um die anzubauen. Das heißt also auch, dort, und ich glaube, Europa hat da ja schon auch einen hohen Stellenwert, was so Agrar angeht und Anbau, dass es da eine regionale Verlagerung gibt, aber dass da auch Europa trotzdem immer noch stark im Fokus bleiben wird und vielleicht auch noch gewinnt.
Ja, wir haben ja vorhin schon angedeutet, wir wollen noch ein bisschen stärker über aktuelle, konkrete Risiken sprechen, gerade auch in Bezug auf die maritime Logistik. Burkhard, da hast du ja schon ein paar Dinge genannt. Stell vielleicht uns nochmal diese Bedrohungslage dar. Erstmal die Abhängigkeit überhaupt von Deutschland, von deutschen Logistikdienstleistern, von der deutschen Industrie, vom deutschen Handel, die Abhängigkeit von einem funktionierenden globalen Seetransport. Und wie sieht die aktuelle Bedrohungslage aus und was kommt da in Zukunft noch auf uns zu und worauf müssen wir besser achten? Worauf müssen wir vorbereitet sein, in anderen Worten?
Vielleicht, um das große Bild nochmal kurz zu zeichnen. Wir alle profitieren natürlich vom Welthandel, von letztendlich der Verteilung weltweit von Produktionsmärkten und die von Abnahmemärkten. Und das Bindeglied letztendlich dazwischen ist häufig der Seeweg. Der Seeweg ist der Weg, der am meisten Transportkapazität sozusagen darstellt. Man kann auf einem großen Schiff deutlich mehr Ware transportieren als auf jedem anderen Verkehrsträger, sei es Flugzeug, sei es letztendlich LKW oder auch Schiene. Und man muss dann natürlich, wenn man das Ganze unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch betrachtet, natürlich auch sagen, auch wenn man dann Ware pro Verkehrsträger sieht, ist das Schiff da ein sehr vorteilhafter Transportweg. Auch wenn es dann zum Beispiel, und das ist gerade ja in Osteuropa zum Beispiel auch ein großes Feld, über Binnenschiffe teilweise weitergeht. Das heißt aber, ich habe sehr, sehr lange Transportwege, die verschiedenen Bedrohungsfeldern ausgesetzt sind. Das eine betrifft letztendlich das, was wir auch seit Urzeiten kennen, Wind und Wetter, was erhebliche Auswirkungen auf die Transportwege haben kann. Und dann, wie eben schon skizziert, Entwicklung, Bedrohungen durch Piraterie, eigentlich ein Thema, was wir auch sehr, sehr lange in die Geschichtsbücher verbannt haben, was uns aber die letzten 20 Jahre sehr intensiv mit beschäftigt und was es auch nicht nachhaltig gelöst wird, sondern es hat auch dort immer gewisse Zyklen, plus eben auch regionale oder überregionale Konflikte, die sich entsprechend auf die Seewege auswirken. Wie gesagt, wir haben die Straße von Hormuz genannt, die immer wieder Spielball letztendlich dort von Machtinteressen ist, weil die Meerenge dort, ich sag mal, weil man dort auf Sichtweite sozusagen arbeiten kann. Das ist für Schiffe dann immer sehr schwierig sozusagen, bei einer Konfliktsituation sich diesem Konflikt auch sehr schnell zu entziehen, weil man sehr lange sozusagen auch visuell im Blick der Konfliktparteien bleibt. Wir haben das ganze Thema, wie eben skizziert, vom Suezkanal. Und wir haben ähnlich gelagerte Themen derzeit im Südchinesischen Meer und in der Region drumherum, wo es ja auch gewisse Machtinteressen oder beziehungsweise Territorialinteressen der unterschiedlichen Staaten geht, die da gegeneinander gehen. Das alles sind bedrohend und wir haben weiterhin natürlich auch das Thema eines heißen Krieges der Ukraine und auf der anderen Seite eines, nennen wir es mal, schwierig einzuordnenden Konfliktes in der Ostsee, wo auch natürlich Transportwege gefährdet sein können, mindestens aber ja Kommunikations- und Versorgungswege, wenn dann halt auch mal Pipelines letztendlich durch Anker beschädigt werden, die ein Schiff vermeintlich sozusagen zu lange auf dem Meeresboden hat schleifen lassen. Das also alles sind Risiko- und Krisenfaktoren, mit denen wir im Moment klarkommen müssen, leben müssen. Das Ziel der Reedereien dabei ist es natürlich, ihre Besatzung keinem Risiko auszusetzen, Riesen zu minimieren und natürlich auch perspektivisch für Ladung und Schiff. Das heißt, es bedingt das dauernde Sichten, das dauernde Beobachten der Sicherheitslage, in verschiedenen Regionen auch Spannungen zu erkennen. Das betrifft, wie gesagt, nicht nur Konflikte, es betrifft auch Wetterlagen, was immer schon zum Handwerkszeug der Reedereien gehörte. Es betrifft genauso Krankheitslagen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, also aktives Monitoring. Und dann aber auch Entscheidungen zu treffen, ob man zum Beispiel bestimmte Verbindungen umroutet, um dort Risikofelder zu vermeiden. Es laufen nur noch wenige Schiffe, beispielsweise im Suezkanal. Wir haben auch ein gewisses Umrouten gesehen, eine Vorbestellung vor den Zollankündigungen in den USA oder kurz danach besser gesagt. Und sehen jetzt viele Blank Sailings, also Absagen von Transporten, sodass man eben, wie gesagt, ein aktives, agiles Management des eigenen Transportnetzes betreiben muss. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Faktor, Situationen beobachten und idealerweise vorausschauend reagieren oder mindestens dann, wenn Risikofaktoren auftreten, dann zu reagieren, um dort das Leben letztendlich seiner Seeleute nicht zu gefährden, genauso natürlich aber auch Ware und Schiff in Sicherheit zu bringen.
Ich sehe ja auch im Wesentlichen drei Punkte. Also erstmal die Tatsache, dass unser globales Transportnetzwerk so enorm viele Angriffsflächen hat. Du kannst ja nicht alles verteidigen und das in Verbindung mit der Tatsache, dass es Choke Points gibt, das heißt, du brauchst nicht mal das gesamte Netzwerk anzugreifen, sondern du musst nur ganz, ganz gezielt an Choke Points ansetzen, um Störungen bewusst hervorzurufen. Und der dritte Faktor vielleicht noch, dass es heute immer einfacher und billiger wird, Disruptionen herbeizuführen. Wenn wir über das Thema Piraterie sprechen, Da war es früher noch notwendig, dass du mit einem Team von Piraten auf dem Schiff irgendwie dein Leben riskierst, um so einen Frachter zu entern. Heutzutage kannst du mit einer billigen Drohne einen Frachter beschießen oder nur bedrohen und erzielt sozusagen dieselbe Wirkung oder gerade das Beispiel, was du beschrieben hast, mit irgendwelchen Ankern, die du über den Meeresboden ziehen kannst und. Da sind ja tausend Möglichkeiten, um mit ganz probaten Mitteln relativ hohe Auswirkungen zu erzielen.
Zumal ja auch die Möglichkeit der Störung billiger ist, kommerziell gesehen, als das, was du an Abwehr letztendlich aufbauen kannst oder musst.
Korrekt, genau. Also mit anderen Worten, wenn jedes Frachtschiff ein Angriffsziel für eine Drohne ist, ich kann nicht jedes Frachtschiff mit Drohnenschutz oder mit Sicherheitspersonal ausstatten. Das heißt, das ist eigentlich ein verlorener Wettkampf doch heute schon. Worauf müssen wir uns vorbereiten? Kann das nicht wirklich eskalieren, dass bestimmte Akteure ganz, ganz gezielt mit sehr, sehr probaten, billigen Mitteln einfach versuchen, Dinge mal zu stören?
Damit müssen wir, glaube ich, leben, dass das passieren wird. Wir sehen es ja jetzt schon. Ja. Wenn man sich alleine, das hat jetzt nichts mit Seetransport zu tun, aber Drohnen in der Nähe von Flughäfen anschaut,
korrekt,
die natürlich ja da den Flugverkehr ganz empfindlich stören können, einfach nur durch ihre bloße Anwesenheit. Ähnliches haben wir im Hafenumfeld, wo man sagt, man weiß gar nicht, warum sie sozusagen dort unterwegs sind. Im Flugverkehr ist es aber natürlich im Moment noch wesentlich entscheidender. Die Möglichkeiten der Störung werden halt im Moment immer einfacher. Die Frage ist, finden wir die Möglichkeit, Systeme zu entwickeln, die günstig auch Massenattacken letztendlich widerstehen können? Weil viele dieser Attacken, die ja durchgeführt werden, sind ja auch Ermüdung ausgelegt. Nehmen wir mal das Thema Suezkanal, Schutz der Handelsschiffe durch dort eingesetzte Fregatten, Korvetten etc. Da ist die Abwehrrakete ein Vielfaches teurer und schwieriger zu beschaffen als letztendlich die gegen diese Schiffe eingesetzten Drohnen. Und irgendwann komme ich halt in dem Punkt, wo das Abwehrmagazin leer gefeuert ist und die Gegenseite aber noch genug billige Drohnen im Angebot hat, dort weiterhin eine Gefährdung auszuwirken. Das heißt, es wird darum gehen müssen, ob in elektronischer Art und Weise Drohnen zu jammen, das heißt also in dem Fall zu stören, dass sie die Verbindung letztendlich dann zur Steuereinheit verlieren und oder eben auch so beschädigt werden, dass sie ihren Flug nicht ohne weiteres fortsetzen können oder sie eben physisch runterzuholen. Dann aber natürlich mit Mitteln, die gegebenenfalls deutlich günstiger sind, vielleicht als die Drohne selber. Und da gibt es ja im Moment viele Entwicklungen, wo man in diese Richtung geht, Drohnenabwehr günstiger zu gestalten. Aber wie gesagt, Drohnen ist ein Feld, Cyberattacken ist das nächste. Wir sagen ja immer, Logistik muss mehr digitalisiert werden und freuen uns letztendlich natürlich dann auch, wenn wir sagen, dadurch können wir Effizienzen heben und so weiter und so weiter. Das propagieren wir ja alle, dass wir sagen, Mensch, eine digitalisierte Logistikkette ist das, was wir uns wünschen würden. Auf der anderen Seite hat der Wunsch auch eine andere Seite der Medaille. Nämlich dadurch macht man natürlich auch die gesamte Logistikkette angreifbarer durch digitale Attacken, durch Cyberattacken. Das heißt also, auch hier muss der Cyberschutz mitgedacht werden. Und wir haben eben über Größenunterschiede bei Unternehmen gesprochen. Kleine Unternehmen werden halt deutlich stärker eine Herausforderung haben, sich gegen solche Attacken zu wehren oder die entsprechenden, ich nenne es mal, Schutzbarrieren aufzubauen, als deutlich größere Unternehmen. Und oft sind kleinere Unternehmen, wie wir alle wissen, das Einfallstor in eine solche Logistik- oder Transportkette, wo man sich dann intern in den inneren Verbindungen zu den größeren vorarbeiten kann.
Genau, in anderen Worten, selbst wenn sich die großen Firmen sicher fühlen und viel in Sicherheit investieren, ist das schwächste Glied der Kette immer noch das schwächste Glied der Kette. Irgendein Partner im Netzwerk, der nicht aufgepasst hat, der eine PDF-Datei geöffnet hat, kann das Einfallstor sein und dann wissen wir, was als nächstes kommen kann. Aber Carina, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen positiv nach vorne blicken und auf ein paar Lösungen schauen, was man als Unternehmen tun kann, um seine Resilienz zu stärken, um Risiken besser einschätzen zu können und auf solche Gefahren und auf solche Disruptionen in Zukunft besser reagieren zu können.
Ja, also vielleicht dazu so ein kleines Zitat oder Slogan. Bei uns im Bereich beschäftigen wir uns ja auch mit dem Thema Einkauf und natürlich da auch Sourcing-Strategien. Und ein Kollege von mir hatte ein CPO-Roundtable unter dem Motto Never Waste a Good Crisis, à la Churchill. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also wenn man das Ganze mal positiv schwimmt, dass man dann sagt, okay, wenn ich doch schon investieren muss und wenn doch schon eine Krise da ist, dann nutze ich sie doch auch in irgendeiner Form zu meinem Vorteil. Das heißt also, ich investiere idealerweise in etwas, was danach nicht rausgeschmissen ist und in der Luft verpufft, sondern mir und dem Unternehmen einen Mehrwert schafft in irgendeiner Form. Ich glaube, das ist sehr vielfältig. Das kann sehr strategisch sein in einer ich sage jetzt mal, Produktdiversifizierung oder Ausbau des Produktportfolios, den Zusammenschluss oder auch Merger und Acquisition sind ja durchaus nichts Negatives, aber dann halt auch eben einfach in vielleicht bei größeren Unternehmen, die die Möglichkeiten, Kapazitäten haben, eben zu sagen, ich möchte Resilienz schaffen, ich gründe vielleicht eine eigene Risikoabteilung dafür oder ich schaffe eben Transparenz, indem ich auch investiere in meine Daten, weil was ich in der Vergangenheit immer gemerkt habe, klassisch, wenn wir Standortanalysen für Lager oder Distributionswege gemacht haben, waren Daten immer so ein bisschen das Bottleneck und niemand wollte in die Vergangenheit investieren. Aber irgendwie sind die Daten ja auch so ein bisschen das, was wir für die Zukunft brauchen. Und sie werden ja immer wichtiger, gerade in dieser digitalen Welt, in der wir leben. Ich sage nur KI und so weiter, Machine Learning und Shit in, Shit out so zu sehen. Das heißt also, ich brauche eigentlich eine gute Basis, um da dann auch eben gute Entscheidungen treffen zu können, Szenario-Modellierung zu machen. Und das macht schon Sinn, dort zu investieren.
Jetzt hast du eine ganze Reihe an Maßnahmen oder an Strategien aufgezeigt. In welcher Reihenfolge sollte man dann vorgehen? Soll man alles gleichzeitig? Wahrscheinlich nicht, aber wie priorisiert man die verschiedenen Mittel und Wege, um sich resilienter zu machen?
Also ich glaube, Priorisierung ist in der Tat super wichtig und entscheidend, würde ich davon abhängig machen, was vielleicht auch schon existiert. Das heißt also, das eine Unternehmen hat gegebenenfalls auch schon Strategien entwickelt, hat vielleicht auch schon Partnerschaften, Allianzen gebildet oder hat vielleicht auch schon eine Risikoabteilung. Davon würde ich es abhängig machen, was eben schon existiert. Ich glaube aber, das Transparenzthema und zu sagen, ich kann jetzt auch mal in Echtzeit wirklich schnell Dinge sehen und erkennen und daraus Entscheidungen ableiten, das halte ich schon für sinnvoll.
Burkhard, eins der Themen, die häufig im Kontext von Resilienzsteigerungen erwähnt werden, ist das Thema Bestände. Und ein sehr einfacher Weg, um seine Resilienz zu verbessern, ist, die Bestände zu erhöhen. Natürlich hast du dann ganz andere Probleme, weil der Kostenfaktor mit hohen Beständen besteht immer, dass dieses Wechselspiel, dass dieses Spannungsfeld. Wie ist das Thema Bestände zu bewerten? Muss man das neu bewerten? Muss man anders draus schauen, als man es in der Vergangenheit vielleicht getan hat?
Ja, gerade auch die Pandemie hat viele Unternehmen ja umdenken lassen. Wir haben ja doch davon gelebt oder haben uns Illusionen hingegeben, es gibt eine Logistikkette, die wirklich durchweg just in time liefert, mit der entsprechenden Zuverlässigkeit. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass es eben Faktoren gibt, die dazu führen können, dass auch Vorräte, Produktionszwischenbestandteile etc. nicht in der Zeit an dem Ort sind, wo sie sein sollten. Das hat bei vielen Unternehmen dazu geführt, dass die Vorratshaltung ausgebaut wurde. Natürlich, wie du gesagt hast, immer im Blick auch darum, dass es natürlich auch gleichzeitig Kapitalbindung bedeutet. Und auch im Blick darauf, dass nicht alles im beliebigen Maße lange bevorratbar ist, sei es halt bestimmte Stoffe, die eine Verfallszeit haben, in einer bestimmten Zeit auch genutzt werden können. Aber insgesamt ist auch das natürlich eine Strategie, sich unabhängiger machen, krisenfester zu machen, indem man doch eben einen gewissen Vorlauf hat an Vorräten, der es einem ermöglicht, noch weiter zu produzieren. Vorräte ist das eine, ein anderer Punkt ist aber auch dann, wohin mit den Produkten. Auch das ist eine Erkenntnis letztendlich, die wir aus Covid gezogen haben. Wenn Ware nicht sofort abgeholt wird oder irgendwo liegen bleibt, braucht man Stellplätze, braucht man letztendlich auch Lagerungsmöglichkeiten. Auch da haben viele Unternehmen mittlerweile nachgerüstet, investiert und haben auch dafür Möglichkeiten geschaffen, auch ihre eigene Ware länger auf Lager halten zu können. Sollte es Disruptionen in der Logistikkette geben, weil auch dort haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass es teilweise schwierig war, für die entsprechenden Bestände, die dann, wenn die Produktion weitergelaufen ist, nicht abgenommen wurden, auch Lagerplätze zu finden.
Wie schaut ihr auf das Thema Automatisierung und Robotik? Kann ja auch in gewisser Weise die Resilienz erhöhen, also die Flexibilität beispielsweise, wenn ich eine große Mitarbeiterschaft habe, sozusagen, die hochskalieren, runterskalieren, ist im Zweifel sehr, sehr schwierig, abhängig davon, in welchem Markt du unterwegs bist, aber in Europa ganz besonders, aus guten Gründen. Wenn ich jetzt eine Robotikflotte beispielsweise habe und automatisierte Produktion beispielsweise, kann ich sehr, sehr viel schneller und flexibler diese Kapazitäten anpassen, hochfahren, runterfahren. Ist das ein Faktor, der schon mit ins Spiel kommt? Sind wir schon so weit, wo wir sagen, Automatisierung hat definitiv schon einen Einfluss darauf, wie flexibel unsere Lieferketten sein können, wie hoch unsere Bestände im Zweifel dann auch sein müssen?
Das hat mit Sicherheit einen Einfluss. Nun kann nicht alles digitalisiert und automatisiert werden. Das erfordert erhebliche Investitionen. Und natürlich ein Runterfahren der Produktion bedeutet natürlich auch, dass auch dort die Fertigungsstraßen, die automatisiert sind, nicht mit den Taktzahlen ja weiterlaufen, wie sie ursprünglich mal auch in der Finanzierung geplant wurden. Das ist natürlich da auch immer eine Frage dessen, wie flexibel bin ich da, wirklich die Produktion anpassen zu können. Ja, ich kann hoch und runter fahren, aber ich muss mich natürlich damit dann auf der anderen Seite auseinandersetzen, dass ich bestimmte Erwartungen, die im Zuge einer solchen Finanzierung einer Fertigungslinie mal getroffen wurden. Und wir wissen ja, dass es in vielen Bereichen sehr, sehr teuer ist, entsprechende Fertigungsstraßen zu automatisieren, dann nicht mehr treffen kann und treffen werde. Also es hat wie alles sein Für und sein Wider. Aber es schafft natürlich eine gewisse Flexibilität, da ich da gegebenenfalls weniger mich mit, ja, ich sag mal, auch abstimmen muss innerhalb des Betriebes, was beispielsweise Mitarbeiter angeht, Mitarbeitervertretungen etc.
Ja, also was mir diese Diskussion heute, Burkhard und Carina, wieder gezeigt hat, ist, dass die Aufgabe für Leute, die Logistik und Supply Chains verantworten, wesentlich schwieriger heute schon ist und in der Zukunft werden wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Es ist wesentlich komplizierter, es ist wesentlich komplexer, es ist mit wesentlich höherem Risiko behaftet. Also der Job ändert sich doch wirklich gerade drastisch, oder das ist nur meine Wahrnehmung?
Also man kann schon sagen, in der Tat, dass sich die Anforderungen an den Job ändern, was es auch irgendwie auf der anderen Seite wieder echt interessant und spannend macht. Ja, so ein bisschen never stand still, immer in Bewegung bleiben, dazulernen, sich weiterentwickeln, sowohl als Individuum als auch eben als Unternehmen. Und ich glaube, man hat aber auch auf der anderen Seite mehr Zugang zu Tools, zu Möglichkeiten, die man auch nutzen kann. Auch große direkt über Automatisierung, Robotics, Investitionen zu sprechen, also einfach einen geeigneten Sales and Operations, S&OP, Planungsprozess, ja, das klassische Nachfrage, im Grunde genommen planen wir mit einem richtigen Sicherheitspuffer oder Lokationsstudien, wo habe ich denn meinen Inventory, meine Bestände und wo sollte ich die platzieren? Auch das gibt ja Möglichkeiten, die jetzt nicht mit einem riesigen Investment einhergehen, die aber schon erste Hebel und Zugänge möglich machen, sodass man auch heutzutage durchaus mehr Möglichkeiten hat in dem Job, Dinge zu verändern, zu gestalten und zu nutzen, als es früher war. Auch wenn natürlich die Anforderungen nichtsdestotrotz größer geworden sind und komplexer.
Burkhard, Carina, super, super spannende Diskussion. Wir sehen uns wahrscheinlich in kurzer Zeit schon wieder auf der Supply Chain CX in Berlin. Da werdet ihr im Programm sein, da werdet ihr auch über dieses Thema sprechen und nochmal vertiefen. Burkhard, Carina, vielleicht kannst du beschreiben, was macht ihr konkret für Leute, die heute Interesse gewonnen haben und nochmal tiefer einsteigen wollen und auch in Berlin dabei sind oder darüber nachdenken, in Berlin dabei zu sein. Vielleicht, Burkhard, fängst du an.
Ja, vielen Dank. Ja, wir werden auf der Supply Chain CX deutlich tiefer nochmal verschiedene Fragestellungen um das Thema Sicherheit der Logistik und Transportkette berühren, diskutieren, auch mit Logistikern auf dem Panel, um eben herauszuschälen, wie gehen einzelne Unternehmen letztendlich mit diesen derzeitigen Risikobedingungen, mit den Herausforderungen, die sie sehen, um? Wie kann man dem Ganzen begegnen? Ich glaube, das wird ein ganz interessantes Setting.
Sehr gut. Carina, wie sieht es bei dir aus?
Also ich werde auch da sein, freue mich auch, dass wir uns da live und in Farbe sehen und bin da natürlich bei uns am Stand vertreten und auch sehr gerne und freue mich schon auf den Austausch, bereit, über die Themen zu sprechen. Habe da auch unsere Supply Chain, Reinventing Supply Chain Studie 2030 dabei oder halt eben auch Themen aus unserem Trade Office und freue mich da auf den Austausch und natürlich auch Leute, die auf uns zukommen.
Ausgezeichnet, da freue ich mich drauf. Burkhard, Carina, vielen Dank fürs tolle Gespräch heute und wir sehen uns in Berlin.
Danke.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, alles Gute.
So, das war der BVL-Podcast mit Carina Lück und Burkhard Sommer von PwC. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.